Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kehren heute zum Buch Josua zurück und befassen uns mit einer Frau, die bei der Eroberung Jerichos durch Israel eine wichtige Rolle gespielt hat. Es handelt sich um die Hure Rahab. Ich lese aus dem Buch Josua Kapitel 6, die Verse 22 bis 25. Aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau von da heraus mit allem, was sie hat, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus, samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und alles, was sie hatte, und ihr ganzes Geschlecht, und brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Aber die Stadt verbrannten sie mit Feuer und alles, was darin war. Nur das Silber und Gold und die kupfernen und eisernen Geräte taten sie zum Schatz in das Haus des Herrn. Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und alles, was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie blieb in Israel wohnen bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Wenn wir uns mit einer Lebensgeschichte im Alten Testament befassen, dann ist es wichtig, dass wir dabei immer wieder drei Ebenen berücksichtigen. Zum einen geht es um das persönliche Ergehen eines Menschen. Gott geht es ja immer um den Einzelnen. Und es ist typisch für die großen ideologischen Strömungen in dieser Welt, dass der Einzelne in der großen Masse keine große Bedeutung hat. Er geht sozusagen in der großen Masse unter. Bei Gott ist das anders. Ich bin davon überzeugt, dass der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, die ganze Weltgeschichte stoppen oder verändern würde, wenn es nötig wäre, um nur einem einzelnen seiner Kinder aus der Not herauszuhelfen. So wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und das macht uns den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sich in seinem geliebten Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, geoffenbart hat, so überaus liebenswert und anbetungswürdig. Und so geht es auch in unserem Textwort um das Schicksal eines einzelnen Menschen, der Hure Rahab. Darüber hinaus geht es, und das ist die zweite Ebene, um den Heilsplan Gottes für sein Volk Israel. Rahab wurde eine Stammmutter des Messias, des Königs Israels. Sie heiratete Salma, einen Fürsten aus dem Stamm Juda, und wurde die Mutter Boas, des Urgroßvaters Davids. Dass sie aber als eine Heidin eingepfropft wurde in den Ölbaum Israels, zeigt deutlich, dass es noch eine andere übergeordnete Ebene in den Erzählungen des Alten Testamentes gibt. Es ist der Heilsplan Gottes mit der ganzen Welt. Gottes Erwählungshandeln beschränkt sich nicht nur auf Israel, sondern auf die gesamte Völkerwelt. Rahab wird im Stammbaum Jesu erwähnt und auch im Hebräer und im Jakobusbrief. Im Jakobusbrief wird sie in einem Atemzug mit Abraham als ein Beispiel für echten Glauben angeführt, der seine Früchte bringt. Eine besondere Auszeichnung, die ihr widerfährt. Der Glaube dieser heidnischen Frau ist wirklich bewundernswert. Und auf diese Aussage, auf diesen Satz werden wir dann am Ende dieser Predigt noch einmal zurückkommen. Der Glaube dieser heidnischen Frau ist wirklich bewundernswert. Bedenken wir zunächst einmal, in welch einem Umfeld sie lebte. Die Kriege, die Israel damals führte, um das Land Kanaan einzunehmen, waren gleichzeitig Strafgerichte über Stämme und Völker, bei denen das Maß der Sünde voll war. Später wurden dem Volk Israel bestimmte sündige Handlungen untersagt, mit dem Hinweis, dass die kanaanitischen Völker wegen dieser Gräuelsünden vernichtet worden waren. Wir lesen einmal dazu aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 9 bis 12. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Das hing mit dem sogenannten Moloch-Kult zusammen, einem Götzendienst. Oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt. Oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Hier haben wir also einen Einblick in das okkulte Leben dieser Völker. Hinzu kam der moralische Sumpf, in dem diese Völker lebten. Vor einigen Jahren bezeichnete ein sehr bekanntes Blatt unser Land als einen Schweinestall wegen des moralischen Tiefstandes unseres Volkes. So ähnlich war die Situation auch damals in diesen kanaanäischen Volksstämmen. Wir denken an Sodom und Gomorra. Gott hatte viel Geduld mit ihnen, sehr viel Geduld. Aber dann war irgendwann das Maß der Sünde voll. Und so wird es auch uns ergehen. Gott hat sehr viel Geduld mit dem Land der Reformation und mit unserem christlich, in der Vergangenheit zumindest, christlich geprägten Europa. Aber irgendwann ist das Maß der Sünde voll. Dann brechen die Gerichte Gottes mit Macht über unser Volk herein. Das ist ganz sicher, so war das auch damals hier. In solch einer verdorbenen Gesellschaft, das müssen wir einmal bedenken, wuchs Rahab auf und dabei sank sie so tief, dass sie zu einer stadtbekannten Hure wurde. Manche haben versucht, das zu beschönigen, sie in einem besseren Licht darzustellen, als wäre sie lediglich eine Gastwirtin gewesen. Doch die Begriffe, die im Alten Testament und auch im Neuen Testament für sie gebraucht werden, beschönigen nichts. Sie war eine Prostituierte. Das steht fest. Wir wollen doch der Gnade Gottes, die sich in ihrem Leben verherrlichte, keine Schranken setzen. Sie hatte also nicht das Vorrecht, wie es einige unter uns gehabt haben, und wie es die Israeliten damals hatten, in einem frommen Elternhaus aufzuwachsen und von klein auf in den Wegen Gottes unterwiesen zu werden. Umso erstaunlicher ist es, dass diese Frau zum Glauben an den Gott Israels kam. Francis Schaeffer schreibt, sie glaubte an einen neuen Gott, der im völligen Gegensatz zu den Göttern Jerichos stand. Einen Gott über allen anderen Göttern, einen universalen Gott, inmitten der Kanaaniter, der Ammoniter, der Amoriter, inmitten ihres schrecklichen, pervertierten Götzendienstes, überladen mit Sexsymbolen und sexuellen Praktiken, macht Rahab eine wahre theologische Aussage über den wirklichen Gott. Ihr Glaube ist umso erstaunlicher, als sie die einzige in Jericho war, die diesen Glauben hatte. Abgesehen einmal von denen, die dann durch ihr Glaubenszeugnis zum Glauben an den Gott Israels kamen und ebenfalls gerettet wurden, war sie zunächst die einzige in Jericho, die glaubte, dass der Gott Israels der wahre Gott sei. Das ist also wirklich eine erstaunliche Sache und ich denke auch eine Ermutigung für uns in einer Zeit des Abfalls von Gott, in einer Zeit, in der wir also hier in unserem Lande und insgesamt auch in Europa keinen geistlichen Aufbruch erleben, wie zu Anfang der Geschichte der Gemeinde Jesu, da gab es diese wunderbaren geistlichen Aufbrüche, das, was wir Erweckungen nennen, das gibt es zurzeit hier bei uns nicht, aber einzelne Menschen kommen immer noch zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Einzelnen werden die Augen geöffnet für die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, für seine wunderbare Gnade, in der uns alles geschenkt ist, was das Herz unseres himmlischen Vaters erfreut. Einzelne. Es sind nur wenige, aber wegen dieser Einzelnen lohnt es sich, das Evangelium Gottes in seinem Sohn Jesus Christus zu verkündigen und zu bezeugen. Eine große Ermutigung für uns, die wir alle darunter leiden, dass im Allgemeinen die Tür und die Türen für das Evangelium verschlossen sind. Das erleben wir ja alle. Man will von allem, was die Bibel sagt, vom Evangelium, nichts wissen. Natürlich ist es so, dass der Mensch von Hause aus ein Gegner des Evangeliums ist. Es hat allerdings immer wieder Zeiten gegeben, in denen die Türen weit offen waren für das Evangelium, Erweckungszeiten. Das haben wir in unserer Zeit nicht. Aber wir wollen uns nicht entmutigen lassen, sondern das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus weiter verkündigen. Jeder Einzelne von uns in der Weise, wie es ihm von Gott geschenkt ist. Ja? Und in den Gelegenheiten und bei den Gelegenheiten, die Gott gibt. Rahab ist hier schon ein Beispiel für das, was Jesus später einmal sagte, die Huren und Zöllner werden eher in das Reich Gottes kommen als ihr. Gemeint waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich ja auskannten im Alten Testament, die gelehrt waren darin und doch den Messias ablehnten. Die Zöllner und Huren werden wohl eher in das Reich Gottes kommen als ihr. Wir fragen uns, wie kam diese Frau zum lebendigen Glauben an den Gott Israels? Nun, der Auszug der Israeliten aus Ägypten durch die starke Hand Gottes und was mit den Feinden Israels bisher geschehen war, war inzwischen Stadtgespräch geworden. Das war also nicht verborgen geblieben, was Gott in seinem Volk, für sein Volk, gegen seine Feinde, gegen die Feinde des Volkes und damit auch gegen die Feinde Gottes getan hatte. Jedermann in Jericho hatte davon gehört. Hatte davon gehört, dass durch die starke Hand Gottes die Feinde Israels besiegt worden waren. Das war, wie ich schon sagte, Stadtgespräch. Die großen Taten Gottes hatten sich herumgesprochen. Rahab erzählte den Kundschaftern, die von Josua ausgesandt worden waren und bei Rahab eingekehrt waren davon. Josua Kapitel 2. Und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt und was ihr den beiden Königen, der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt. Und es war keiner mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Also diese Nachrichten, die großen Siege Gottes über die Feinde Israels, hatten sich herumgesprochen und hatten ausgereicht, um im Herzen der Rahab Glauben an den Gott Israels zu wirken. Es ist erstaunlich, zu welcher Erkenntnis sie gekommen war. Hier in Vers 11, ich lese noch einmal, heißt es: Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es mag keiner mehr vor euch zu atmen, denn, jetzt kommt's, der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Das heißt, er ist der wahre Gott. Er ist der wahre Gott und kein anderer. Wenn wir die wenigen Informationen, die Rahab hatte und die diesen Glauben in ihr wirkte, wenn wir sie einmal mit der Offenbarung Gottes vergleichen, die wir heute in der ganzen Bibel haben, dann können wir nur beschämt sein, wie wenig Glauben wir oft haben und wie mangelhaft unsere Erkenntnis der Wahrheit oft ist. Jesus sagte einmal im Blick auf die Königin von Saba, wir lesen das im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 31, die Königin von Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit den Leuten dieses Geschlechtes, also den Zeitgenossen Jesu, und wird sie verdammen. Denn sie kam vom Ende der Welt zu hören die Weisheit Salomos. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Hier ist der Messias. Diese heidnische Frau Rahab wird möglicherweise ebenfalls am Tage des jüngsten Gerichtes auch einmal auftreten und diejenigen verurteilen, die viel mehr Licht über Gott hatten als sie und dennoch im Unglauben beharrten. Ich denke, das sollte uns zutiefst beschämen. Es gibt zwar für uns keine Verdammnis mehr, so heißt es im Römerbrief, Kapitel 8, aber für solche, die in Christus Jesus sind, die wiedergeboren sind, wie wir es auch gehört haben aus dem ersten Petrusbrief, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten, für solche gibt es keine Verdammnis mehr, kein Verdammungsurteil mehr. Es wird keine Anklage gegen uns einmal Bestand haben oder überhaupt zugelassen werden. Wir sind ein für alle Mal vor Gott gerechtfertigt durch das, was der Herr Jesus am Kreuz für uns getan hat. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr für solche, die in Christus Jesus sind, in ihrem Stellvertreter. Aber beschämen sollte uns das wohl, dass wir manchmal hinter dem Glaubenszeugnis der alttestamentlich Gläubigen weit hinterherhinken. Das sollte uns schon beschämen. Und wir brauchen diese Gnade, uns danach auszustrecken, dass unser Glaube wirklich auch tief gegründet und verwurzelt ist in Christus und auch seine dementsprechenden Früchte trägt. Das sollten wir. Diese Frau besaß nicht nur ein verstandesmäßiges Wissen über Gott, sondern ihr Glaube gab ihrem Leben eine ganz neue Richtung. Ihr Handeln bewies die Echtheit ihres Glaubens. Wir wissen, dass Jakobus darauf zu sprechen kommt in seinem Brief. Und im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 31, heißt es, sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Das war die Frucht ihres Glaubens. Sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Als die beiden israelitischen Männer, die ausgesandt worden waren, um das Land und die Stimmung unter den Bewohnern Jerichos zu erforschen, in großer Gefahr standen, entdeckt zu werden, verbarg sie die beiden auf dem Dach unter einem Haufen von Flachsstängeln. Sie rettete ihnen das Leben und begab sich dabei selbst in Lebensgefahr. Sie trat also im Glauben auf die Seite Gottes und des Volkes Israel und wandte sich somit ab von einem gottlosen Treiben ihres Volkes. Sie wurde, wie Paulus es später von den Kolossern sagte, versetzt, ein wunderbares Wort, Kolosser Kapitel 1, versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Lebenssohnes, des Sohnes Gottes. Durch den Glauben geschah das. Da wurde sie, die so tief eingehüllt gelebt hatte in Finsternis, zu einem Kind des Lichtes. Nun, im Zusammenhang mit ihrer Rettung spielte ein besonderer Umstand eine bedeutende Rolle. Sie verabredete mit den Kundschaftern ein Zeichen. Wir lesen das ebenfalls in Josua Kapitel 2. Ich lese einmal die einschlägigen Verse. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir. Wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Dieses Wenn ist übrigens nicht zu verstehen im Sinne von falls, sondern ist zeitlich zu verstehen. Ja? Wenn es soweit ist, dass der Herr uns das Land gibt. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, das euch nicht begegnen, die euch nachjagen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eure Straße. Die Männer aber sprachen zu ihr: Wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn, aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in deinem Haus sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach: Es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen, und sie gingen weg. Und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Die frühe Kirche hat in dem roten Seil einen Hinweis auf das Blut Jesu gesehen. Und wir können natürlich daraus kein Dogma machen. Aber die Parallele zum Blut des Passahlammes, das an die Türpfosten der israelitischen Häuser gestrichen wurde, durch das die Erstgeburten Israels in Ägypten vor dem Tode bewahrt blieben, ist durchaus gegeben. Und damit ist der Gedanke an das Blut Jesu ganz bestimmt nicht abwegig. Im Gegenteil. Spurgeon hat in dem roten Seil ein Zeichen gesehen, wie wir es als Christen in Taufe und Abendmahl haben. Er sagt dazu: Der Herr hat uns die Taufe als Sinnbild seines Todes gegeben. Lasst uns zu seinem Gedächtnis das Brot essen und den Wein trinken. Nicht, dass diese Sinnbilder uns zu retten vermöchten. Wir verabscheuen diese Idee. Doch hängen wir das rote Seil in unser Fenster, bildlich gesprochen, ja? Hängen wir das rote Seil in unser Fenster und lassen so alle Menschen wissen, dass wir an Jesus Christus glauben. Wir schämen uns nicht, seinen Tod zu verkündigen, bis er kommt. Ja, und wir treten in das Haus ein, gemeint ist die Gemeinde, und es ist unsere Freude, dort zu weilen und zu dem Volk Gottes gezählt zu werden. Wir schämen uns nicht, als Mitglieder der Bruderschaft des Herrn Jesu Christi bekannt zu sein. Alles, was Erfindung der Menschen ist, liegt beiseite. Aber das, was Gott verordnet hat, nämlich Taufe und Abendmahl, Sinnbilder, Symbol und Bestätigung dessen, was Gott in Christus am Kreuz getan hat und in seiner Auferstehung, alles, was Gott verordnet hat, ist für euer Wohl, und ihr seid aufgerufen, es zu beobachten, wenn es auch so geringfügig wie ein rotes Seil im Fenster wäre. Soweit das Zitat von Spurgeon: Der Glaube der Rahab war so stark und überzeugend, dass es ihr sogar gelang, ihre Familienangehörigen dazu zu bewegen, in ihr Haus zu kommen, in dem sie vor dem Gericht Gottes, das über Jericho kommen sollte, geschützt waren. Das heißt, aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau von da heraus mit allem, was sie hat, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und alles, was sie hatte, und ihr ganzes Geschlecht, und brachten sie außerhalb des Lagers Israel unter. Es wurde also die ganze Familie errettet. Es gelang ihr, durch ihr mächtiges Glaubenszeugnis, durch Gottes Gnade, ihre Familie dazu zu bewegen, in ihr Haus zu kommen und dort vor dem Gericht Gottes geschützt zu sein. Wunderbares Zeugnis. Staunenswert, möchte man sagen. Bedenken wir, dass alle anderen in Jericho umkamen. Ohne Ausnahme. Sie alle standen unter dem Fluch, unter dem Zorn Gottes. Schrecklich, ja? Alle kamen sie um. Nur diejenigen, die sich im Hause der Rahab befanden, wurden errettet. Wo die Kundschafter das rote Seil sahen. Sehr ernst auch für unsere Zeit, dass wir bedenken, dass solche, die Christus nicht haben, die nicht errettet sind, denen das Blut Jesu nicht kostbar ist, zu ihrer Vergebung, zur Versöhnung mit Gott, dass sie alle ohne Ausnahme verloren sind. Der Zorn Gottes, so sagt Johannes Kapitel 3 am Ende, der Zorn Gottes bleibt über ihnen, schrecklich, ja, auf ewig verloren, auf ewig getrennt von der Gnade, von der Liebe und von der Barmherzigkeit und Güte Gottes, schrecklich. Das sollte uns sicherlich dazu bewegen, zu beten darum, zu flehen: Herr, erbarm dich über unsere Lieben. Nicht, weil wir das so gerne wünschen, dass sie errettet werden, sondern weil es dein Wille ist, weil du das wünschst, weil es dein Verlangen ist, dass auch sie errettet werden. Ja, das wollen wir geltend machen. So dürfen wir beten im Namen Jesu für unsere Angehörigen. Dass keiner von ihnen verloren geht, dass sie kommen. Wir wissen auch, dass Lot diese Gnade nicht hatte. Er sprach mit seinen zukünftigen Schwiegersöhnen über das Gericht, das kommen sollte über Sodom und Gomorra. Und es war ihnen lächerlich. Sie lachten darüber, sie spotteten darüber. Nur Lot und seine beiden Töchter wurden errettet. Nun war Lot nicht solch ein vorbildliches Zeugnis, obwohl er gerecht war. Die Bibel bezeichnet ihn als gerecht. Wir lesen das im 2. Petrusbrief. Aber sein Zeugnis war sehr mangelhaft. Und das gibt es eben auch. Dass wir selbst wohl gerecht sind, aber dass der Geist Gottes, der Geist der Gnade und der Barmherzigkeit so wenig Raum hat in uns. Ja? Dass wir nicht solch ein kraftvolles Zeugnis sind für andere, auch in unserer unmittelbaren Umgebung. Was vermag doch der Glaube an Gottes wunderbare Verheißungen? Sie wurde darin nicht zu Schanden. Und das ist der Höhepunkt: Rahab wurde zur Stammmutter unseres Herrn Jesus Christus. Wir lesen das in Vers 25: Rahab aber, die Hure, bedenken wir noch einmal, ja, welche eine Vergangenheit sie hatte, eine Prostituierte. Deshalb konnten die Kundschafter auch bei ihr einkehren, ja, öffentlich, weil da gingen die Leute ein und auch die Männer ein und aus, ja, da fielen sie nicht auf. Welche eine Vergangenheit hatte sie? Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und alles, was sie hatte, ließ Josua leben, und sie blieb in Israel, wurde also eingemeindet, wohnen bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, und zwar aus dem Glauben heraus, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Und sie ist und wird zur Stammmutter unseres Herrn Jesus Christus. Ist das nicht wunderbar? Wir lesen das in Matthäus Kapitel 1. In den Versen 5 und 6. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Das heißt also, Rahab war die Mutter des Boas. Jetzt verstehen wir auch, warum Boas keine Probleme damit hatte, die Ruth zu heiraten, eine Moabiterin. Er hatte das in seiner eigenen Familie. Seine Mutter stammte aus Jericho, war eine Heidin, die zum Glauben an den Gott Israels gekommen war. Die Mutter des Boas. Salmon, ein Fürst in Israel, hatte sie geheiratet, zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomon mit der Frau des Uriah und so weiter, ja, bis hin zu unserem Herrn Jesus Christus. Eine Stammmutter des Messias. Und hier wird deutlich, gerade auch hier in diesem Geschlechtsregister wird deutlich, dass Gott es nicht nur auf Israel abgesehen hatte in seiner Gnade und Barmherzigkeit, sondern auch schon auf die Völkerwelt, aus der heraus er sich Menschen erwählt hatte vor Grundlegung der Welt, die zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Christus kamen, und dazu gehören doch auch wir, ihr Lieben. Wir gehören dazu. Das ist großartig. Er ist auch für die Heiden gekommen und also für die Völker außerhalb Israels und für die Sünde. Ja. Jesus starb für die Sünde. Bist du ein Sünder, dann darfst du wissen, dass der Herr Jesus für dich gestorben ist. Und dass er nicht nur deine Sünden getragen hat, sondern dein ganzes sündiges, gottloses Wesen, das du auch jetzt in diesem Augenblick, wo du hier sitzt und zuhörst und ich rede, was in diesem Augenblick in uns ist, dieses gottlose Wesen, von dem wir glauben können, dass es mit Christus gekreuzigt ist. Eine wunderbare Botschaft, die uns gerade in Römer Kapitel 6 nahegebracht wird, die mit hineingehört in die Rechtfertigung aus dem Glauben. Also er trug nicht nur deine Sünde, er trug dich selbst in deinem gottlosen Wesen, das du täglich mit dir herumschleppst. Ja? Täglich ist dieses gottlose Wesen gegenwärtig, immer auf dem Sprung, um über dich zu herrschen, aber es ist mit Christus gekreuzigt, ein für allemal, und du hast durch seine Auferstehung Teil an seinem Auferstehungsleben. Das ist der Sieg. Wunderbar. Erlöst durch das Blut Jesu. Wir kommen zum Schluss. Kommen wir jetzt noch einmal zurück auf diesen einen Satz und auf diese eine Aussage: Der Glaube dieser Frau ist wirklich bewundernswert. In Hebräer 11, 31 finden wir sie wieder in der Reihe derer, die Gott durch ihren Glauben verherrlicht haben. Und doch darf Rahab uns nicht den Blick verdunkeln für die Person unseres Herrn Jesus. Was meine ich damit? Obwohl sie ein großartiges Beispiel und Vorbild des Glaubens ist, geht es letztlich gar nicht um Rahab. Hebräer Kapitel 1, da geht es ja um die einzelnen Glaubenszeugen. Hebräer Kapitel 1 ist keine Ruhmesgalerie, eine Ausstellung von Lebensbildern solcher Menschen, die man bewundern sollte. Bewundern sollten wir nicht Abraham zum Beispiel, Isaak, Jakob oder davor Noah und wie sie alle geheißen haben. Bewundern sollten wir nicht ihren Glauben, sondern den Glauben Christi in ihnen, der damals schon gegenwärtig war. Denn Christus und er allein ist der Anfänger und Vollender des Glaubens schlechthin. Und ich finde das so erstaunlich, dass der Heilige Geist nach dem 11. Kapitel, nach dieser Auflistung von Glaubenszeugen, am Anfang des 12. Kapitels sagt: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, ist die Sünde des Unglaubens, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und, jetzt kommt's, aufsehen zu Jesus, nicht zu Rahab, nicht zu Abraham, nicht zu Isaak, nicht zu dir, nicht zu mir, aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt also, alles, auch unser Glaube, hat seinen Ursprung nicht in uns selbst, sondern in Christus allein. Er ist der Urheber und er ist auch der Vollender des Glaubens, auch deines Glaubens und meines Glaubens. Das heißt also, wir dürfen diesen biblischen Glauben, den von Gott gewirkten Glauben, durch den Heiligen Geist gewirkt, wir dürfen den nicht verwechseln mit dem, was man im Allgemeinen unter Vertrauen oder Glauben versteht. War, wenn wir uns heute hier auf irgendeinen Stuhl gesetzt haben, dann sicherlich unbewusst in dem Vertrauen, dass der Stuhl uns auch aushält, ja, dass er nicht irgendwann zusammenklappt. Nicht, dass jetzt jemand einen Schrecken kriegt, ne, und denkt, jetzt jeden Moment könnte es doch passieren. Nein, wir haben uns darauf gesetzt, haben uns gar keine Gedanken darüber gemacht, haben hier Glauben in diesem Sinne, Glauben praktiziert. Aber das ist nicht das, was die Bibel unter Glauben versteht. Sondern die Bibel versteht unter Glauben das, was seinen Ursprung hat in Christus. Und dann gewirkt wird in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist echter Glaube. Insofern gebührt dem Herrn Jesus allein, dem Anfänger, dem Urheber unseres Glaubens und auch dem Vollender unseres Glaubens, der Ruhm. Für uns ist er ausgeschlossen, auch für Rahab ist er ausgeschlossen. Deshalb sagte ich gerade, die Rahab darf unseren Blick nicht verdunkeln für die Person und das, was wir in Christus haben, nämlich auch diesen Glauben haben wir in ihm. Wer unter uns schon mal an diesen Punkt gekommen ist, dass er gesagt hat, ja, hätte ich nur diesen Glauben, ja, dann stünde ich anders da. Der darf Mut fassen, Zuflucht nehmen zu Jesus, zu seinem Glauben, der ihm stellvertretend zugerechnet wird und der gewirkt wird durch den Heiligen Geist. Lord Hudson Taylor einmal gesagt, es geht nicht darum, um den Glauben zu ringen, um ihn zu kämpfen, sondern es geht darum, in dem zu ruhen, der treu ist. Ja? Auch in seinem Glauben zu ruhen. Ne? Das ist wunderbar, es geht um Christus. Es geht nicht letztlich um Rahab, es geht um Christus und seinen Glauben in ihr. Und so wollen wir in diesem Glauben festhalten an Gottes Zusage, dass der, der an Christus glaubt, nicht in das Gericht kommt, sondern das ewige Leben hat. Wir wollen beten, dass auch andere noch Rettung und Heil finden in dem, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Herr, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du schon damals in der Rahab diesen wunderbaren Glauben gewirkt hast, der allein in Christus Jesus ist, auch für uns. Das ist doch so herrlich. Wir brauchen uns da nicht abzumühen und abzuquälen, auch einen solchen Glauben zu haben. Wir haben ihn in dir, vollkommen. Und du wirkst doch etwas davon in uns. Dafür danken wir dir, Vater im Himmel, für die große Gabe deines Lebenssohnes. Amen.